ARD.
Moin zusammen, ich bin Ole Wackermann und wenn es in Hamburg so richtig kalt und ungemütlich ist, dann kann man froh sein, wenn die Miete nicht so hoch ist, dass man sich die Heizung kaum noch leisten kann. Das ist jedenfalls so ein Klischee über die Mieten in Hamburg. Und nun kommen die Wohnungsverbände und sagen, stimmt gar nicht, Hamburgs Mieten sind viel niedriger als ihr Ruf. Ziemlich kontroverse Aussage. Wie die Wohnungsverbände darauf kommen, das klären wir gleich. Außerdem geht es um einen Brand in einem Hamburger Krankenhaus, der war im Juni ausgebrochen.
Kurz nach Mitternacht lösen Feuermelder im Marienkrankenhaus Alarm aus. Als die Rettungskräfte ankommen, droht das Feuer bereits, sich vom Erdgeschoss auf die Stockwerke darüber auszubreiten. Dort stehen Patienten an den Fenstern, winken und rufen verzweifelt nach Hilfe. Betroffen ist ausgerechnet die Geriatrie. Sofort erhöht die Einsatzleitung die Alarmstufe.
Ja, so hat das NDR Hamburg-Journal darüber berichtet. 3 Menschen sind bei dem Brand ums Leben gekommen und seit heute muss sich ein Mann vor Gericht verantworten, der das Feuer gelegt haben soll. Das sind die Themen, die Hamburg bewegen. Wir haben Donnerstag, den 27. November und jetzt geht's los.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Wer hätte das gedacht? Die Mieten in Hamburg sind offenbar niedriger als angenommen. Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls eine Studie im Auftrag der Wohnungsverbände. Davon haben jetzt erstmal alle, die in einer viel zu teuren Wohnung wohnen oder händeringend eine bezahlbare suchen, nichts. Aber es sind durchaus interessante Zahlen in dieser Studie. Die kommt zum Beispiel zum Ergebnis, eine durchschnittliche Kaltmiete in Hamburg, das sind 9,11 Euro pro Quadratmeter. Reinhard Postelt kennt sich da bestens aus mit dieser Studie. Reinhard, 9,11 Euro, wie kommen die darauf?
Ja, das Freiburger Institut Kress hat eine nie dagewesene Zahl ausgewertet an Hamburger Mietverträgen. 283.000 Stück. Das sind Altmietverträge, sind Neumietverträge und es sind 20 Mal mehr als beim Mietenspiegel. Diese verwendeten Mietverträge entsprechen exakt dem Hamburger Mix aus so und so viel Prozent Sozialmieten, so und so viel Prozent Genossenschaftsmieten und so weiter und so fort, auch von den freien Vermietern. Natürlich. Also, da konnten die Wohnungsgesellschaften nicht nur ihre Billigbuden berücksichtigen. Nein, es sind ein Drittel sämtlicher Hamburger Mietverträge berücksichtigt, anonym eingeflossen. Und Professor Marco Wölfle hat das wie alle 3 Jahre präzise ausgewertet. Ich habe lange nach einem Haken gesucht. Ich habe aber keinen gefunden. Statistisch sauber ergibt sich so ein Median-Mittelwert von 9,11 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter in Hamburg. Du hast es gesagt. Und das liegt sogar 70 Cent unter dem letzten Mietenspiegel. Aber der berücksichtigt mehr teure Neumieten, als die pro Jahr wirklich abgeschlossen werden.
Also wirklich interessante Ergebnisse. Was sagen da jetzt die Auftraggeber, also die Wohnungsverbände dazu?
Ja, der Verband VNW, der die Genossenschaften und die SAGA vertritt, für den spricht VNW-Direktor Andreas Breitner. Er sagt, es gibt überhaupt keinen Grund für eine Mietenhysterie.
Also zufrieden sind wir mit dem Wohnungsmarkt in Hamburg, dort, wo jemand in einer Wohnung sitzt und sie bereits hat. Und da sind die Wohnkosten moderat. Da sprechen wir auch über niedrige Mietsteigerungen, sind deutlich unterhalb der allgemeinen Preissteigerung. Das Problem hat derjenige, der in Hamburg die Wohnung wechseln will oder der neu nach Hamburg kommt und eine sucht.
Seit 2019 stiegen Hamburgs Mieten jährlich im Durchschnitt um 2,2%. Das liegt sogar unter der Inflation seitdem. Dennoch ist der Mieterverein zu Hamburg nicht überzeugt. Der sagt, die Studie diene nur dazu, der Politik und der Öffentlichkeit vorzugaukeln, dass es kein Mangel an bezahlbaren Wohnraum in Hamburg gibt.
Nun haben wir eben gehört, auch die SAGA sieht ja durchaus das Problem. Ältere Wohnungen, ältere Mietverträge, da scheinen die Preise okay zu sein, aber liegen Neubauten und sanierte Wohnungen, ist da nicht das Problem? Liegen die nicht immer darüber, über diesen 9,11 Euro?
Da liegt der Hund begraben, du hast völlig recht. Mieten für Neubauten betragen häufig über 20 Euro pro Quadratmeter. Aber gar nicht so horrend sind neue Mietverträge für Bestandsbauten, also wenn es einen Mieterwechsel gibt. Auch das hat Professor Marco Wölfle für die Wohnungswirtschaft genau ermittelt.
Das, was wir wirklich erleben, ist, dass ein Vermieter, der einen Mieterwechsel hat, sagt, okay, ich habe ja als Orientierung meine alte Miete, natürlich wird es auch ein kleines bisschen teurer, aber im Ergebnis sind es eben 10,13 Euro pro Quadratmeter und damit deutlich unter den Spitzen- und Knappheitspreisen, die Portale so ausweisen, die nur noch den letzten Rest anbieten, der vielleicht auch sonst so auf dem Markt nicht sofort einen neuen Mieter findet.
Ja, damit meint er die teuren Neumieten aus Internetportalen. Und in der Öffentlichkeit kursieren meist nur diese Miethöhen. Die liegen tatsächlich bei fast 17 Euro, hat er ermittelt. Und damit knapp 7 Euro höher als die echten, normalen Neuvermietverträge. Die Portalmiete seien eben nur die Resterampe.
Also der Hamburger Mietmarkt ist vielleicht doch ein bisschen besser als sein Ruf. Aber was muss man denn tun, damit dann nicht in Zukunft die Mieten steigen und steigen?
Also das befürchten nämlich tatsächlich alle Hamburger Wohnungsverbände, dass die Mieten jetzt kräftiger steigen. Das liegt an der energetischen Sanierung, denn viele Altbestände sind eben noch nicht CO2-frei oder CO2-arm. Und da erwarten die Verbände sehr hohe Mietsteigerungen aufgrund des Klimavolksentscheids, dass die Häuser nun schon 5 Jahre früher CO2-neutral werden müssen. Statt mehr Bestimmungen fordert der eine Verband, das ist der Verband der freien Wohnungsbauer BFW Nord, eine radikale Umkehr, wie deren Chef Kai Bramst heute sagte.
Wir müssten eigentlich aus meiner Sicht, und das ist jetzt meine eigene Meinung, wir müssten die ganzen Regelungen abschaffen. Wir haben statische Regelungen in Deutschland, die müssen für alle gelten, und wir haben brandschutztechnische, also Rettungswegregelungen. Alles andere müsste eigentlich wie früher in die Hand der Bauherren gelegt werden.
Na gut, sagt Bramst, natürlich müssen wir noch Fenster einbauen, finde ich sehr beruhigend übrigens. Aber dass wir in Deutschland die dicksten Schallschutzbestimmungen weltweit haben, das sei einfach nur teuer für die Mieter. 16 cm dicke Wände statt jetzt 20 cm, die seien fast genauso schalldicht. Und sehr teuer seien auch die ganzen neuen Ventilationssysteme für Niedrigenergiehäuser. Da müsse man ständig Filter wechseln und nach 20 Jahren seien die alle kaputt. Nur teuer, 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 hieß es.
Vielen Dank, Reinhard. Wir spulen jetzt ein paar Monate zurück. Es ist der 1. Juni in Hamburg, kurz nach Mitternacht. Im Marienkrankenhaus in Hohenfelde bricht in einem Zimmer ein Feuer aus. Das entwickelt sich so rasend schnell, dass es 3 Patienten nicht mehr schaffen. Sie kommen bei dem Brand ums Leben. Für den Brand verantwortlich sein soll ein 73 Jahre alter Mann, der damals Patient in dem Krankenhaus war. Und seit heute muss er sich vor Gericht verantworten. Elke Spanner hat den Prozessauftakt verfolgt. Elke, wie soll sich das denn abgespielt haben? Wie hat er den Brand gelegt?
Ja, das Ganze war mitten in der Nacht passiert. Da soll es so gewesen sein, so sagt es die Staatsanwältin, dass der Mann ein Feuerzeug rausgeholt hat. Offene Frage, wieso hatte er ein Feuerzeug? Aber er hatte eins. Und soll damit das Kopfkissen angezündet haben in seinem Zimmer. Daraufhin ist dann erst natürlich das Kopfkissen in Brand geraten, dann das ganze Zimmer. Da war noch ein zweiter Patient mit drin, der konnte aber wohl rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Und dann hat sich eben auf der ganzen Station dicker Rauch entwickelt und einige Patienten haben eben eine Rauchgasvergiftung erlitten und 3 sind dadurch dann ums Leben gekommen.
Das heißt nicht unmittelbar durchs Feuer, aber wie es ja häufiger ist, durch das Rauchgas tatsächlich.
Das war dann so eine Kohlenmonoxidvergiftung, genau.
Gibt es denn schon Hinweise, warum der Mann das getan hat?
Also nach einem klassischen Motiv, in dem Sinne sucht man da glaube ich gar nicht, weil wohl ziemlich sicher ist, dass der Mann schuldunfähig war. Er ist nämlich dement, hat so eine fortschreitende Demenz und offenbar auch schon in einem Stadium, in dem man davon ausgeht, dass er einfach gar nicht mehr schuldfähig war. Also man muss jetzt nicht nach einem Grund suchen, sondern zwar offenbar in einer dementen Phase im Zustand der Schuldunfähigkeit.
Genau, deshalb auch die Frage, warum hatte er überhaupt ein Feuerzeug? Die wird jetzt vielleicht ja auch im Prozess geklärt.
Wobei man dazu vielleicht auch noch sagen sollte, er war jetzt nicht wegen seiner Demenz da in Behandlung, sondern das war die geriatrische Station, also die Station für ältere Patientinnen und Patienten. Und da war er, weil er vorher durch einen Sturz irgendwelche Verletzungen hatte, operiert wurde. Das Ganze war noch im Unfallkrankenhaus Boberg. Und dann war er da in die Geriatrie im Marienkrankenhaus gekommen, um da eben nach der Operation behandelt zu werden. Also die Behandlung da hatte mit der Demenz nichts zu tun. Aber die Demenz wiederum soll dann der Hintergrund der Tat gewesen sein.
Auch noch ein wichtiger Hinweis in dem Zusammenhang. Der Mann ist also psychisch eingeschränkt. Er ist dement und jetzt wegen Mordes angeklagt, nichtsdestotrotz. Womit muss er rechnen?
Also er muss nicht damit rechnen, dass er, wenn er wegen Mordes verurteilt wird, lebenslang ins Gefängnis kommt, wie das bei Mord eigentlich sonst die zwingende Strafe ist, sondern wegen seiner Schuldunfähigkeit wird er wohl dauerhaft in die Psychiatrie kommen. Er ist jetzt schon in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Und das ist ein sogenanntes Sicherungsverfahren, in dem es eben darum geht, dass er dauerhaft dann in der Psychiatrie bleiben soll.
Jetzt mal abgesehen davon, was aus ihm wird, ist es ja schon krass, welche fatalen Folgen diese Brandstiftung eben mit einem Feuerzeug hatte. Hätte sich das nicht verhindern lassen?
Genau, das ist natürlich jetzt eine der großen Fragen, die auch noch unbeantwortet sind. Und ich habe es gerade nochmal mit der Staatsanwaltschaft gesprochen. Es ist so, dass es da jetzt auch Ermittlungen gibt, und zwar gegen technisch Verantwortliche im Marienkrankenhaus. Der Verdacht lautet fahrlässige Tötung. Also es wird jetzt geguckt, ob da womöglich irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen nicht beachtet wurden, sodass es zu diesem verheerenden Feuer mit den verheerenden Folgen kommen konnte. Also womöglich, es ist noch im Stadium der Ermittlungen, aber vielleicht gibt es dann tatsächlich noch mal irgendwann einen weiteren Prozess in der Sache.
Also die Geschichte ist möglicherweise noch längst nicht zu Ende. Danke, Elke, und du behältst das im Auge.
Sehr gerne.
Der Hamburger Senat wagt ja nochmal einen Anlauf und will Olympia in die Stadt holen. Aber wenn Olympische Spiele tatsächlich nach Hamburg kommen sollten, wie teuer wird das dann? Dazu gibt es jetzt erstmals eine Berechnung vom Deutschen Olympischen Sportbund. Unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Sportredaktion liegt die Zahl vor und die lautet etwa 4,5 Milliarden Euro. An Durchführungskosten käme auf Hamburg zu und für die anderen deutschen Bewerber Berlin, München und die Region Rhein-Ruhr schätzt der Olympische Sportbund das ganz ähnlich ein. Und der DOSB meint auch, das Geld kommt komplett wieder rein durch Ticketverkauf, Sponsoren und einen IOC-Zuschuss. Tja, ist das in etwa realistisch? Darüber kann ich jetzt mit einem Experten sprechen, der sich mit dem Thema Olympiafinanzen hervorragend auskennt, Professor Wolfgang Mennig, Sportökonom an der Uni Hamburg. Ja, Herr Mennig, fangen wir mal mit den 4,5 Milliarden an. Das sollen Durchführungskosten sein. Was genau ist das eigentlich? Was ist damit reingerechnet?
Darunter fallen beispielsweise die Kosten für die Eröffnungsfeier, für die ganzen Zeremonien, für die Wettkämpfe, für die Anreisen der Sportler, sofern sie vom Organisationskomitee übernommen werden, für die Unterkunft, also die Mietkosten, für die Einrichtung der Olympischen Dörfer mit Matratzenbettgestellen und so weiter und so fort, für die Verpflegung der Athleten. Alles dies, was Organisationskosten sind, wie sie auch im Zweifelsfall in kleinerer Form bei einem Schulfest anfallen oder bei einem anderen Sportereignis, das sind die Organisationskosten.
Also da ist ja schon eine Menge drin. Kommt da denn noch was obendrauf? Müsste Hamburg dann eventuell doch noch mit mehr Kosten rechnen über die 4,5 Milliarden Euro hinaus oder eher nicht?
Jein, denn natürlich muss man, damit man das durchführen kann, auch noch investieren. Ich hatte schon hingewiesen, dass zum Beispiel die Mietkosten für das Olympische Dorf für einen sehr angemessenen Zeitraum, ich glaube ein Jahr, dem Organisationskosten zugerechnet werden darf, aber der Bau des Olympischen Dorfes nicht. Weil man zu Recht sagt, die Olympische Familie kann ja nicht sein. Da wird meinetwegen sozialer Wohnungsbau in Hamburg betrieben. Der hat in Deutschland eine Nutzungsdauer von 70 Jahren. Ein Jahr allenfalls wird es olympisch genutzt. Das kann also rein kostenrechnerisch, da würde jeder Kollege aus der Kostenrechnung von BWL zustimmen, kann das nicht sachgerecht den Olympischen Spielen zugeordnet werden. Und dann sind wir in einer Diskussion, die ganz andere Dimensionen noch hat. Muss der Hamburger Hauptbahnhof modernisiert und vergrößert werden? Wie ist es mit dem Flughafen? Wie ist es mit S-Bahn-Anschlüssen? Wie ist es mit Stadien? Was ist mit dem HSV-Stadion? Sind das Kosten, die olympiabedingt sind oder nicht? Das IOC lässt sich darauf nicht ein und sagt, ihr müsst alles, was ihr zusätzlich baut, nachweisen, dass es nachgenutzt werden kann. Und dann ist es aber auch diesen Nachnutzungen zuzuordnen, außer diesem einen oder halben Jahr, was wir für die Olympischen Spiele brauchen.
Nun haben Sie eine Studie gemacht, die eher zu dem Ergebnis kommt, unterm Strich sollten sich Städte sozusagen kein Geld verdienen von Olympia versprechen. Meinen Sie, das trifft in diesem Fall auch zu oder könnte das am Ende für Hamburg so ausgehen, dass tatsächlich alle Kosten gedeckt sind und womöglich sogar noch Gewinn übrig bleibt?
Ja, also die Organisationskosten werden gedeckt sein. Das IOC stellt sicher, dass ein Organisationskomitee, was angemessen sparsam wirtschaftet, immer so hinreichend viele IOC-Zuschüsse bekommt aus den Fernseheinnahmen und den Marketingeinnahmen, dass ein leichter Überschuss resultiert. Die volkswirtschaftlichen Texte sind etwas komplexer. Ich sage mal im ganz Großen und Ganzen, und jetzt könnte ich ein paar Fußnoten machen, sind sich die Ökonomen einig, dass es keine signifikanten Effekte auf diese makroökonomischen Variablen durch Olympia gibt. Dazu ist Olympia zu klein und ich darf mal als Mitglied der Olympischen Familie sagen, dazu war auch Olympia nie gedacht. Olympia war nie ein Konjunkturprogramm, Olympia war nie ein Wachstumsprogramm, Olympia war auch nie ein Stadtentwicklungsprogramm.
Da würde möglicherweise die Stadt Hamburg widersprechen. Die sagt zumindest jetzt auch auf die aktuellen Zahlen, dass sie sich da auf einem guten Weg sehen und eben der Meinung sind, es könnte sogar vielleicht so wie in Paris sein, wo die Stadt Gewinn gemacht habe.
Ja, ich stimme ja zu, dass Olympische Spiele für Hamburg ein Gewinn wären. Ja, weil wir hier in dieser Stadt das fantastische Ereignis hätten, dass wir die besten, motiviertesten, talentiertesten Sportler, ob ohne oder mit Behinderungen hier zu einem tollen Sportfest hätten, wir uns diese tollen Leistungen angucken könnten, eine wirklich flirrende Stimmung in der Stadt hätten. Das ist der Gewinn. Und das vielleicht übrigens, das darf ich als Athlet, ehemaliger Athlet noch hinzufügen, in allen Ausrichterstädten und Ländern gibt es in Bezug auf ihre eigenen Olympischen Spiele eine starke zusätzliche Förderung und Effizienzmaßnahmen, die dazu führen, dass es einen Heimvorteil gibt, dass die Athleten des Gastgeberlandes immer besonders gut abschneiden. Bis zu 30% mehr Medaillen.
Jedenfalls gibt es jetzt eine erste Zahl, über die wir diskutieren können vom Deutschen Olympischen Sportbund, was Olympiakosten in Hamburg betrifft. Und vielen Dank, dass Sie uns das mal ein bisschen näher erläutert haben und auseinandergedröselt.
Gerne, vielen Dank für Ihr Interesse.
Das war's für heute, für diesen Donnerstag. So haben wir heute die Themen gesehen, die Hamburg bewegen. Ich bin sicher, morgen gibt's wieder viele spannende Geschichten zu erzählen aus der Stadt. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonniert gerne noch diesen Podcast. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns morgen schon wieder bei einer frischen Folge. Bis dahin, tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.